Machen, Ausrufezeichen. Das ist der Titel einer Fotoausstellung im Rahmen des Schmallenberger Fotofestivals in diesem Jahr, die ich zusammenstellen durfte mit Porträts von Menschen, die ganz, ganz unterschiedlich sind, die für unterschiedliche Aspekte des Sauerlandes, der Sauerländer Menschen stehen und die eigentlich nur eins gemeinsam haben, dass sie einfach alle für sich entschieden haben, ich mache einfach mal. Ich mache was Wichtiges, ich mache was ganz Großes, ich mache was im Kleinen, was aber eben genauso wichtig ist, spannende Menschen. Die durfte ich porträtieren und hinter all denen steckt natürlich sehr viel mehr als das, was die Oberfläche zeigt. Da sind spannende Geschichten dahinter und die möchte ich erzählen. Wir haben heute aus aktuellem Anlass, da ist ja die Papstwahl gerade gewesen, tatsächlich mal ein etwas ganz Altes als Thema. Ich unterhalte mich mit einem Mönch über Weihrauch, über die Weltkirche, über Licht, über Wandern, über das Sauerland und was eigentlich, wie viel Modernität in einer so uralten katholischen Institution wie einem Benediktinerkloster drinstecken kann. Mein Name ist Klaus-Peter Kappist. Herzlich willkommen zu einem Audiobeitrag von Kappist Kompakt. Herzlich willkommen bei Kappist Kompakt. Das sind ja eigentlich visuelle Reisegeschichten, die ich hier anbiete. Heute ist es mal anders. Ich habe einen Audiobeitrag zusammengestellt. Unter der Überschrift Kappist Kompakt Gespräch gibt es in Zukunft Einblicke in die Geschichten hinter den Fotos. Es ist ja eigentlich logisch, hinter so vielen Fotos steckt sehr, sehr, sehr viel mehr als das, was man an der Oberfläche sehen kann. Und das gilt ganz besonders für die Ausstellung, die ich jetzt für das Schmallenberger Fotofestival 2025 zusammengestellt habe. Diese Ausstellung hat den Titel Machen, Ausrufezeichen. Man könnte auch sagen, einfach mal machen. Das sind Porträts von Menschen, die irgendwie etwas richtig angepackt haben. Menschen, die in irgendeiner Weise sagen, so, ich warte jetzt nicht ab, bis irgendein anderer das tut, ich mach jetzt einfach mal. Und die habe ich porträtiert in lebensgroßen Bildern, alle so im Hochformat, im Türformat, würde ich mal sagen. So groß, die Bilder sind alle etwas größer als ein Türblatt, sodass sie jetzt frei im Raum stehen, da im Lenne-Atelier in Schmallenberg und einem diese Menschen entgegentreten. Und man sieht die Oberfläche, man sieht eine spannende Person und fragt sich ja, wer ist denn das und was steckt denn dahinter? Und ganz buchstäblich steckt was dahinter, wenn man nämlich auf die Rückseite der Platte dann geht, dann ist da ein kleines Schild, wo der Name steht und in zwei, drei Sätzen beschrieben ist, was dieser Mensch Besonderes tut oder getan hat. Und in den allermeisten Fällen ist da auch ein QR-Code dabei. Und wenn man auf diesen QR-Code klickt, dann kann man sehr viel tiefer in die jeweilige Geschichte eintauchen. Die Personen dieser Ausstellung sind also insgesamt 12 Bilder. Die stehen natürlich stellvertretend für die Vielfalt der Menschen im Sauerland und jeder auch stellvertretend für eine ganze Gruppe von Leuten, die auch genauso es eigentlich verdient hätten, in dieser Ausstellung zu sein. Und aus aktuellem Anlass werde ich aber heute mal was bringen, das ganz alt ist und gerade in der modernen Zeit vielleicht etwas deplatziert wirkt, wo man aber merkt, Mensch, wie viel Modernität und ein spannendes Gedankengut dahinter steckt. Und zwar unterhalte ich mich heute mit einem Mönch. Also einem Menschen, einem Sauerländer, der etwas getan hat, was einem heutzutage wirklich nicht mehr als sehr modern erscheint. Er hat sich nämlich entschieden, sein Lebenswerk führt ihn in ein Kloster, in ein Sauerländerkloster, in das Kloster Königsmünster in Meschede. Begonnen hat die ganze Geschichte mit Weihrauch, mit rein optischem, also wie das so ist beim Fotografen. Ich war eingeladen zur Abtsbenediktion des aktuellen Abts Cosmas Hoffmann im letzten Jahr, im Jahr 2024, ins Kloster Königsmünster und dann ging irgendwie das Mittelportal auf und da kam Bruder Anno Schütte herein, mit dem Weihrauchfass führte er die Prozession der Mönche in die Klosterkirche an und das war ein unglaublich starkes, ein unglaublich eindrucksvolles Bild, wo ich gesagt habe, Mensch, das muss ich mal fotografieren. Ich habe Bruder Anno dann später angesprochen und habe ihn gefragt, ob er für ein Foto zur Verfügung steht und dabei habe ich dann eben gemerkt, was da dahinter steckt. Und genau das sind halt die Dinge, die mich interessieren, die ich spannend finde, wenn ich überrascht werde, wenn ich hinter einem Foto Dinge finde, die ich dann nicht erwartet habe. Und das möchte ich Ihnen heute präsentieren. Deswegen sprechen wir also jetzt mit Bruder Anno Schütte aus dem Benediktinerkloster Königsmünster in Meschede. Herzlich willkommen, Anno. Und an alle, die uns zuhören, vorab noch eine kleine Entschuldigung. Wir haben dieses Gespräch per Telefon geführt. Und das gerade im Sauerland mit seinen Funklöchern führt halt manchmal zu einer etwas eingeschränkten Tonqualität, die wir leider jetzt auch im Audio haben. Und lieber Anno, bevor wir jetzt in das Thema Weihrauch eintauchen, sollten wir, glaube ich, vorher noch kurz die Bildunterschrift erklären, die hinter deinem Bild steht. Da steht ja Bruder Anno Schütte OSB. Und ich glaube, dass gar nicht mehr alle Leute mit dieser Abkürzung was anfangen können. Wofür stehen denn die Buchstaben OSB hinter deinem Namen?
Ja, die sind das Ordenskürzel. Also alle Orden, die unter dem Dach der römisch-katholischen Kirche sind, haben so ein Endkürzel und Insider wissen das dann sofort. Früher war es auch mehr oder weniger noch gängig, als in jedem Dorf oder jeder Stadt oder Nachbarschaft irgendwie Ordensleute waren. Heute nicht mehr viele. Ist lateinisch und da steckt bei uns Ordo Sancti Benedicti, also zu Deutsch nach der Ordnung oder der Regel des heiligen Benedikt.
Das ist also eine Zugehörigkeit zum Benediktinerorden, die damit dann immer verdeutlicht wird. Das trägt genau. Jeder eures Ordens hinter seinem Namen, richtig?
Richtig. Also wenn wir ganz offiziell in der Öffentlichkeit auftreten, dann immer Bruder oder die Mönche, die eben auch die Priesterweihe haben, bezeichnen sich ja weiterhin als Patris und dann Vorname, Name und OSB oder OFM bei den Franziskanern zum Beispiel. Ja,
wir sind ja heute hier, weil du eine sehr enge Beziehung zum Weihrauch hast und ich erinnere mich an die Abtsbenediktion eures Abts Cosmas Hoffmann, wo das also wirklich äußerst eindrucksvoll war, als ihr eingezogen seid durch das Mittelportal eurer Kirche und du vorweg mit dem Weihrauch, das war also eine unglaublich starke Eindruck. Was verbindet dich mit Weihrauch? Also warum ist dir der Weihrauch so wichtig?
Ich glaube, weil ich auch ein sehr sinnlicher Mensch bin und ich merke das auch über Musik und Kunst und auch alles, was sich irgendwie bewegt, ja, weil ich, glaube ich, auch selbst ein Mensch bin, der sich gerne bewegt. Und wenn das dann so schwebt, hat das auch was sehr Leichtes und gleichzeitig was sehr Geheimnisvolles. Und von daher finde ich das, und dann natürlich der Geruch, ja, ist das immer eine größere Bereicherung. Ja, und vorher muss man Feuer machen, also Temperatur, also da sind viele Sinne angesprochen, ja, und es ist immer wieder anders, also je nachdem, was gerade für eine Wetterlage ist, ob vielleicht irgendwo eine Tür aufsteht, wie viele Leute in der Kirche sind, was für eine Tageszeit ist, also das Weihrauch ist immer etwas vollkommen Unberechenbares, also auch was Chaotisches oder meinetwegen auch was Kreatives, und das finde ich immer sehr reizvoll. Und man ist so dein eigener Papst, ja, da kann einem keiner quasi reinreden, wie man das nur macht. Entscheidend ist nur, wie dann der zelebrierende Priester auflegt, sagen wir. Also wie er die Weihrauchkörner auf die Kohlen legt. Und da merkt man, die früher Messdiener waren, die machen das nämlich besser. Nämlich wie jedes Feuer, auch der Weihrauch braucht Luft. Das heißt, man darf den Weihrauch, auch wenn man es dann gut meint, nicht so alles auf einen Haufen schippen, weil dann brennen nur die Körner draußen rumrum oder wandern sich in Rauch. Ich sage immer, die Priester, die etwas nervös sind und leicht zittern, das sind die Besten. Dann fällt der Weihrauch nämlich so auf die Körner wie, das habe ich als Kind noch im Bild, wie der Mist hinten aus dem Mistreuer.
Und du hast also dann Kohlen in dem Weihrauchgefäß und da kommt dann der Weihrauch drauf. Was ist das denn eigentlich, Weihrauch?
Also Weihrauch ist von der Natur ein Harz. Der wird vor allem aus Bäumen, da gibt es auch eine bestimmte Sorte, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, kann man aber im Internet alles nachlesen, habe ich auch heute nochmal gemacht, vor allem aus Somalia. Ich glaube, 80% stand da des Weihrauchs kommt eben aus Ostafrika. Und das ist eben gewonnenes Harz. Da werden die Bäume also vor allem in der Wachssaison, also so April bis Juni und so, wird da die Rinde angestochen und dann fließt halt der Wachs da raus und verhärtet sich und dann wird das eben zu solchen kleinen Kügelchen oder Körnern verarbeitet. Es gibt eben relativ große Körner, kleinere Körner. Es gibt natürlich mittlerweile auch Kunstweihrauch, aber der ist schlecht. Also der Natur eine ist natürlich am besten. In sowohl was Geruch angeht, als auch die optische Entfaltung, auch Verträglichkeit. Also es gibt ja wieder Leute, die sagen, oh, mir wird schlecht davon. Und ich glaube, das liegt dann auch daran, ob es eben industriell hergestellter Ware auch ist, wo, weiß der Geier, was die da reinkippen. Ja.
Und unten drunter ist dann echte Steinkohle.
Klassisch ja. Holzkohle könnte man auch nehmen. Das ist jetzt so gepresste Kohle. Die hat dann so eine kleine Versenkung. Ich mache aber immer noch einen besonderen Trick. Das habe ich von einem auch sehr erfahrenen Weihrauchträger vor Jahren erfahren. Ich mache also dieses Fass. Das hat ja unten richtig so einen Topf. Ich breche also diese so etwa Ei-großen, wenn man jetzt die Fläche nimmt, Kohlen richtig auf und mache da so ein richtiges Kohlennest. Der Vorteil ist, dadurch wird die Oberfläche von der Kohle größer und der Weihrauch bleibt nicht nur an so einer Oberfläche, sondern der rieselt auch so dadurch. Das heißt, der steigt also auch aus den tieferen Schichten des Fasses aus. Darauf kriegt man einfach viel mehr Dampf, ja, als wenn der nur von der Oberfläche her brennt. Ja.
Also man merkt ja schon, mit welcher Begeisterung da, du da zu Werke gehst. Jetzt ist das ja eine, das ist eine unheimlich alte Tradition. Wie alt ist eigentlich die Tradition, Weihrauch in spirituellen Zusammenhängen zu nutzen?
Das ist uralt. Also das, man vermutet, dass das in allen Kulten, die die Menschheit irgendwann entwickelt hat, also sowohl sogenannte heidnische Kulte, überliefert ist es natürlich in der jüdisch-christlichen Tradition, vor allem über das Judentum. Und da haben wir zum Beispiel im Buch Genesis, gibt es da was mit Rauchopferaltar. Da gibt es natürlich Verbindungen zu Feueropfern, die man da früher dargebracht hat. Ich meine aber auch in dem Psalm stünde irgendwas zu Weihrauch. Ja, und dann hat das Christentum, das junge Christentum hat übrigens in den ersten Jahrhunderten, als es noch keine Staatsreligion war bei den Römern, da haben sie das eher abgelehnt, also auch so als Abgrenzung, gerade weil sie eben noch wussten, das hat auch heidnischen Hintergrund, ja, hier mit irgendwie Opfer bringen und Tiere verbrennen und so Sachen, weil Jesus sagt ja auch, ich will nicht Opfer und Barmherzigkeit, das heißt, wir brauchen keine Opfer mehr bringen, ja. Darum geht's nicht. Aber sie haben dann, als dann eben die Liturgie von den Römern, so 4. Jahrhundert, dann als Staatsreligion erst toleriert, dann verpflichtend aufgenommen wurde, sind natürlich auch wieder so in Anführungszeichen heidnische Elemente in die christliche Liturgie mit eingeflossen, die man also im Kaiserkult hatte und eben viel ältere Strömungen, weil die Leute das, ja, weil sie es schön finden. Und man hat es dann auch noch theologisch sozusagen unterfüttert, das ist auch okay. Also wenn Gott in Jesus Mensch geworden ist, dann heißt das, er war eben ein Mensch mit allen Sinnen, die wir auch haben. Und dann kann eben die Botschaft der Erlösung oder sein Evangelium eben auch mit allen Sinnen in der Liturgie, Musik, Farben, eben auch Rauch, auch vermittelt werden. Und damit ist es dann kein heidnisches Zeug mehr, sondern dient eigentlich im besten Sinne des Wortes der Feier. Das hat ja dann sehr feierlichen Charakter und darum wird der Weihrauch ja auch nur bei hohen Festen, also bei uns hier jeden Sonntag und bei Hochfesten eingesetzt.
Ja, da hast du eigentlich meine nächste Frage schon vorweggenommen. Also welche Bedeutung hat der Weihrauch in der Liturgie heute? Also wann kommt er zum Einsatz?
Ja, eben bei feierlichen Eucharistiefeiern und jeder Sonntag, weil jeder Sonntag ist ja im Grunde eine Wiederholung von Ostern. Aber eben auch zum Beispiel in der Vesper samstags, damit, das ist ja die erste Vesper vom Sonntag, wird eben der Sonntag eingeleitet und da gibt es einen Weihrauch. Aber dann stellen wir nur eine Schale in die Kirche, die dann so in Anführungszeichen still vor sich hin dampft. Aber Weihrauch wird auch zum Beispiel bei Prozessionen eingesetzt. Die gibt es nun jetzt nicht mehr so viel. Oder in Santiago zum Beispiel, da gibt es ja auch einen tollen Film oder mehrere, da haben sie ein Weihrauchfass, das ist so eine ganze Schubkarre. Und da hat es dann noch einen anderen. Und das Weihrauchfass schwingt wirklich die ganze Kirche. Ja, das ist oben an der Decke aufgehängt und wird von 4-5 Leuten mit einem ganz ausgetricksten Seilsystem durch die ganze Kirche lässt man das schwingen. Da hat das auch den Hintergrund, da besonders, hat es eigentlich immer, setzen wir uns zurück ins Mittelalter oder noch weiter. Die Leute hatten ja längst nicht die Hygiene wie heute, das wuschen sich kaum. Waschen galt ja auch als ungesund, man puderte sich allenfalls. Und gerade in Santiago können wir uns vorstellen, die Leute waren Monate und Wochen lang auf Pilgerschaft, wie das da gerochen hat, wenn dann viele Menschen zusammenkamen in der Kathedrale. Und die Kleriker, Bischof und so, die waren natürlich auch ein bisschen, salopp gesagt, feine Pinkel. Und die hatten dann keine Lust, durch diesen, ja, nennen wir es ruhig, Gestank durchzumarschieren. Da haben die gesagt, da muss hier ordentlich Parfum vorweg, jetzt mal so sagen. Und für Kirchenleute ist das dann eben der Weihrauch. Ja, da haben sich eben auch mit gutem Geruch eingelullt sozusagen, um das nicht tragen zu müssen, wie es da sonst so roch.
Das ist natürlich dann eigentlich eine sehr weltliche Begründung für den, ja, das Vorhandensein, ja, von Weihrauch.
Spielt sich immer alles mit da rein. Also.
Wie wird das denn heute aus liturgischer Sicht gesehen? Du hast eben erzählt, dass eben diese das mit allen Sinnen wahrnehmen war der Grund, warum man den dieses heidnischen Brauch dann ins Christentum übernommen hat in der frühchristlichen Zeit. Wie ist das? Wird das denn heute gesehen? Gibt es da auch eine in der Gegenwart eine spirituelle Begründung für das Vorhandensein von Weihrauch?
Ja, also ich glaube schon, dass eben die Sinnlichkeit und auch die Feierlichkeit oder sagen wir mal auch die Kraft des Ritus oder einer Liturgie, auch das Irrationale da drin, ja, wir leben ja nun in einer sehr aufgeklärten Zeit, das ist auch erstmal wunderbar, ja, weil natürlich das Erlösungsgeschehen und jede Theologie auch rational ergründet und durchdacht werden muss und soll, weil es ja nicht unvernünftig ist oder sogar absurd, wie hat der neue Papst, glaube ich, gerade gesagt, Glauben ist nicht absurd, ja, sondern letztlich also tiefster Grund auch jeder Rationalität. Aber nichtsdestotrotz, wir Menschen sind nicht nur rational, ja, wir sind eben auch irrational und eben Sinnesmenschen und das tut uns einfach gut. Und das soll ja der Erlösungsdienst, den wir in jedem Gottesdienst nach feiern, und darum feiern wir das ja, der soll ja gut tun und soll Freude machen. Und ja, und da nimmt man eben alles mit rein, was dazu beitragen kann. Eben wie die Orgel ja zum Beispiel ein ganzes Orchester darstellt, ja, so ein Fake-Orchester könnte man sagen, weil man eben nicht zu jedem Gottesdienst da 30 Musiker antanzen lassen kann. Warum haben die Musiker eben ein Instrument erfunden, wo man eben ein ganzes Orchester mit nachmacht, was dann heute von einem, früher brauchte man noch ein paar Leute zum Luftmachen, aber eben deutlich weniger als ein ganzes Orchester da antreten lassen kann. Ja.
Wie bist du denn eigentlich persönlich zu dem Weihrauchträger schlechthin in der Abtei Königsmünster geworden?
Also wenn man hier als Novize eintritt, dann kommt man an diese liturgischen Dienste nicht sofort dran, weil dann die Brüder auch erstmal so ein bisschen gucken, wie bewegt er sich eigentlich. Und ja, man muss bei diesen Ketten zum Beispiel beim Weihrauch ein bisschen aufpassen. Da darf man nicht zu hektisch sein oder irgendwie Chaos ausbrechen lassen. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn einem da so eine heiße Kohle mal ins Gewand fällt oder so. Das heißt, man muss ein bisschen handwerklich geschickt sein und schön eins nach dem anderen machen. Und eben nicht die Ketten, die da an dem Deckel hängen, zum Beispiel auf den Kohlen liegen lassen, weil wenn dann der Priester das Weihrauchfass nimmt und dann eben das Weihrauchfass schwenkt, also um den Altar herum, das macht ja dann der Priester zum Beispiel, dann kann er sich da immer furchtbar verbrennen, ja, und da haben die natürlich auch keine Lust drauf. Und wenn die dann merken, dass einer da, ja, ästhetisch einfach ein gewisses, gewissen Rahmen darstellt und einen gewissen Sinn hat, dann spricht einen der Obere oder der Zeremoniar, das ist ja der Zeremonienmeister bei uns, an, ob man da Lust dran hätte vielleicht. Und dann wird man von einem älteren Bruder, der das schon Jahre oder Jahrzehnte macht, angelernt. Und dann wird man erst zu kleineren Gottesdiensten eingesetzt, wo da noch nicht so viel Action, sag ich mal, salopp ist. Und später, da muss man ja auch Kohle mal nachladen. Man darf aber auch nicht zu viel reintun. Dann kann es ja eben anfangen zu brennen. Dann kommt bei uns immer der flotte Spruch, Herr Pater, Ihr Handtäschchen brennt. Das muss man da mit dem Luftstoß gekonnt auspusten. Also man kriegt ja dann irgendwann Übung. So nach ein paar Jahren läuft das dann. Oder wenn so Prozessionen sehr lang sind, und das war ja bei der Abtsbenediktion von Abt Cosmas auch, da muss man eben zwischendurch auch Weihrauch nachlegen. Sonst ist das alles verdampft und man läuft da mit so einem leeren Fass durch die Gegend. Ja. Das kriegt man aber dann alles mit der Zeit raus. Ja.
Du sprachst eben vom handwerklichen Geschick. Ist denn bei dir auch schon mal was schiefgegangen? Sind dir vielleicht lustige Sachen passiert?
Ja, also das ist mir schon mehrfach hochgebrannt, dass ich wirklich vor allem in so langen Gottesdiensten wie der Osternacht, da muss ich dann einfach ein bisschen weniger Luft machen. Ich war da auch zu eifrig, habe zu viel Gas gegeben, salopp gesagt. Oder ich bin mal mit dem Weihrauch fast mächtig vor eine Altarstufe geknallt. Da sind 2 von 4 Kohlen oder Stücke sind da richtig rausgeknallt und haben sich quer über den Kirchenboden verteilt. Mir ist auch mal eine beim Knien irgendwie in eine Falte gefallen, das habe ich aber schnell gemerkt. Oder der neben mir stieß mich heftig an. Dann musste ich mit einem mächtigen Ruck, sonst hätte ich da ein Riesenloch reingekriegt. Ja, Gott sei Dank sind die Stoffe ja heute nicht mehr brennbar. Ja, das sind so die größten Sachen, die da passieren können eigentlich, ja.
Das ist ja gut, dass da noch nicht wirklich was schiefgegangen ist. Also,
Ja, man darf einem nicht in die Haken damit tun, natürlich, wenn mal Leute irgendwo stehen oder so. Also man muss schon umsichtig damit sein.
Ja, bei unserem schönen Fototermin, als wir die Aufnahmen gemacht haben für die Ausstellung, um die es ja hier geht, da hast du einen sehr schönen Satz gesagt. Und zwar, ich lese das gerade mal vor, also Weihrauch bricht Licht, macht es sichtbar. In der Brechung erfahre ich das Licht Gottes. Kannst du das mal noch etwas näher erklären? Das finde ich also einen sehr eindrucksvollen Satz.
Wir sagen ja im Credo, im Glaubensbekenntnis ganz offiziell Gott als Licht vom Licht. Und das Thema Licht als zentraler Ausdruck der Gegenwart Gottes eine große Rolle spielt. Und darum kann man ja auch jeden Morgen und gerade an diesen sonnigen Tagen, die wir gerade erleben, jeden Morgen als einen Auferstehungstag oder auch als einen, dass die Schöpfung jedes Mal neu in Szene gesetzt wird. Ja, so wie der Schöpfungsakt an den ersten biblisch geschilderten 6 Tagen da als Bild, dann ist das natürlich zu verstehen. Und das Licht für sich ist ja relativ nutzlos. Das Licht wird erst effektiv sozusagen, wenn es auf etwas trifft. Also auf eine Pflanze, die dadurch wächst oder auf unsere Haut und die dadurch wärmt. Und das ist ja eigentlich Schmutz, der da aus dem, also, oder fliegende Asche, die da aus dem Feuer des Weihrauchkessels emporsteigt. Und wenn dann das Sonnenlicht oder das Tageslicht eben da reinscheint, dann ist es eben eine sehr, sehr irdische Materie. Man könnte fast sagen, auch die Asche, die wir am Aschermittwoch dann aufs Haupt gestreut kriegen. Und dass eben die Verheißung ist, dass eben aus etwas sehr Totem etwas sehr Lebendiges werden kann. Und vielleicht fühle ich mich ja selbst mal irgendwann ziemlich tot und schlapp und müde. Und dann ist einfach ein großer Trost da drin. Ja, das darf ich sein. Ja, es kommen auch wieder Tage und ich kann mich eben immer von göttlichem Licht sozusagen, und das ist dann letztlich natürlich lieben und sich lieben lassen, bescheinen lassen und erwärmen lassen und damit eben auch lebendig werden, wie dann der Rauch eben auch lebendig ist oder mich wehen lassen. Und das ist eben auch so eine Assoziation, die die Christen dann genommen haben, dass sie gesagt haben, der Rauch weht eben und zeigt das Wehen des Heiligen Geistes. Ja? Und ich kann mich eben davon durchwehen lassen, indem ich mich einfach öffne und diesen Wehen eben nichts entgegenstelle. So im Sinne, da gibt es ja diesen lockeren Spruch, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen setzen Segel. So in die Richtung.
Das ist natürlich auch wieder wunderbar formuliert. Also besonders gut gefallen hat mir eben, dass du diese Beziehung zum Sonnenaufgang, zum Morgen gefunden hast, weil morgens steigt ja ganz häufig eben der Nebel aus den Wiesen auf. Das ist so das, was dieser magische Moment eigentlich, den ich hier ja nun mit besonderer Begeisterung fotografiere. Und das ist also das, was du dann auch im Weihrauch wiederfindest.
Ja, auf jeden Fall. Oder etwas später nach den Gottesdiensten, wenn der ganze Rauch sich bei uns in der Kirche verteilt hat, dann ist ja der ganze Raum sozusagen gleichmäßig gehüllt, verhüllt. Aber dann haben wir ja diese relativ kleinen Lichtfenster auf der Südseite. Und wenn dann das Sonnenlicht da durchscheint, dann wirkt das also wie solche Theaterscheinwerfer, die dann den ganzen Kirchenraum nochmal durchstoßen sozusagen. Und dann auf der Erde kommt dann natürlich auch noch Lichtstrahl an. Da ist dann so ein Lichtpunkt. Das ist einfach wunderbar, weil es eben den Lichteinfall in die Kirche nochmal ganz wunderbar sichtbar macht, so wie in einem guten Theater, da haben die ja so Nebelmaschinen und so Sachen, wo die dann eben auch so die Lichtstrahlung, so wie wir es ja schon mal, wenn ein Loch in den Wolken ist und die Sonne scheint gerade woanders runter. Dann sehen wir ja auch wunderbar diese Strahlung von der Sonne, wie sie so quer, schräg runter auf die Erde fällt. Und diesen Effekt haben wir dann auch bei uns und in anderen Kirchen natürlich auch. Aber bei uns besonders, weil die Fenster ziemlich klein sind, sodass so richtig dieser Spot-Effekt da ist. Und wir natürlich mit dem Weihrauch auch nicht sparen. Das heißt, da ist dann schon was in der Luft und zeigt das alles an.
Also das hast du jetzt so eindrucksvoll beschrieben, dass ich mir vorstellen kann, dass die Hörer durchaus Lust haben, das mal selber zu erleben. Ich habe aber den Eindruck, dass viele etwas Berührungsangst haben und sagen, naja, kann ich denn einfach ins Kloster kommen? Kann ich da zu einer Messe kommen? Wie ist das?
Ja, jederzeit. Also jeder Gottesdienst per se existenziell muss immer öffentlich sein, schlicht und einfach, weil eben alle eingeladen sind dazu. Und das kann man ja bei uns am Außen oder im Internet auf unserer Homepage sehen, wann die Gottesdienstzeiten sind. Wobei, wie eben schon erwähnt, Weihraucheinsatz ist eben mal an den Hochfesten und dann eben bei den Messfeiern, also den Eucharistiefeiern, die nennen wir auch Konventämter, weil eben der Konvent, also die Gemeinschaft, manche da immer zusammenkommt. Und eben regulär sonntags, immer um 9:30 oder sonntags in der Vesper. Aber in der Messe ist es eigentlich immer am ausgebautesten. Also bei unserem normalen Stundengebet, das ist ja eher schlicht und begleitet so durch den Alltag, da ist es eben nicht. Also sonntags immer um 9:30 und eben an den Hochfesten, die sind ja oft auch sonntags, dann ist in der Regel der Gottesdienst auch immer um 9:30 Uhr. Aber wie gesagt, auf unserer Homepage steht das immer ganz aktuell, wann diese größeren Gottesdienste sind.
Was hat dich persönlich eigentlich bewogen, genau überhaupt in ein Kloster einzutreten und dann in dieses spezielle Königsmünster in Meschede?
Das hat den Hintergrund, dass ich in meiner Jugendzeit doch ein ziemlicher Einzelgänger war, auch ziemlich schüchtern. Und meine Mutter war da so ein bisschen in Sorge. Und dann hat sie irgendwie aus der Verwandtschaft erfahren, dass hier eine sehr aktive Jugendarbeit läuft oder lief, so in den 80er Jahren. Da gab es so Wanderungen und die waren hier im Sauerland unterwegs. Und dann melde ich doch da mal an. Und dann habe ich das gemacht und dann waren wir auch ganz toll unterwegs mit 150 Jugendlichen über Schützenhallen, mit Übernachtung, mit Rucksäcken und Schlafsäcken und sowas alles und auf Bauernhöfen. Ja, und da war eine Reihe Mönche dabei und der damalige Abt, Stefan, der lebt ja noch, war da noch sehr, sehr jung damals, Anfang 40. Und hatte mich dann auch irgendwann entdeckt und wir haben uns super unterhalten und ja, mich hat dieser Mann einfach unheimlich imponiert, aber auch die anderen Brüder, wie da draußen und in Schützenhallen Gottesdienst gefeiert wurde und abends gesungen und sowas und Theater gespielt und so. Und dann habe ich erst einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil wenn ich hier in der Liturgie war, so ganz offiziell, dann fand ich das immer ziemlich steif. Dann habe ich hier erst eine Laufbahn als Ingenieur, bei der Bundeswehr musste man ja noch angefangen. Aber da kam ich dann überhaupt nicht zurecht. Und dann wusste ich wirklich überhaupt nicht, was ich mache. Also dann erinnerte ich mich, dass eben ab Stefan sagte, der fragte mich, was machst du denn nach dem Abitur und so. Ich dachte, ja, ich will erstmal Ingenieur werden. Ja, sagt er, macht das, aber er könnte es sich eben auch gut vorstellen, dass ich hier mit einsteige. Ich sollte mich eingeladen fühlen. Und naja, und dann hatte ich das noch im Hinterkopf und dann ging es mir in Aachen damals wirklich ziemlich schlecht. Und dann wusste ich wirklich nicht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich ihn angerufen. Ich sage, können wir reden? Und dann hatte ich 2 Tage später einen Termin. Dann sind wir lang gewandert. Und da ist dann quasi der Entschluss gefallen, es einfach erstmal auszuprobieren. Und das Noviziat, also das erste Jahr, ist eben auch genau so etwas. Das ist schlicht und einfach ein Probejahr, wo noch eine ganz lockere Bindung da ist. Da war man schon den Alltag mächtig miterlebt und wir waren damals 7 fast durchweg junge Brüder, alle Anfang 20. Also das war eine richtige Boygroup mit viel Dynamik. Ja, und da merkte ich dann schon nach ein paar Wochen, auch durch viel Mühen hindurch, das ging auch noch lange Jahre weiter mit Krisen und so weiter, auch 2-mal wollte ich austreten, dass doch da was in Gang kommt, was das sehr mit mir zu tun hat. Dass das Kloster einen Rahmen darstellt, der auch meine Begabungen fördert. Also ich bin heute aus ziemlich anderen Gründen hier, als ich damals eingetreten bin. Aber das ist durchaus, kommt das vor, ist bei jedem bei uns hier anders, warum und wieso er hier hingekommen ist und warum er heute hier ist. Also Berufungswege sind da so individuell, wie Menschen sind. Ja.
Und du hast ja wahrscheinlich im Kloster jetzt nicht nur die Aufgabe des Weihrauchträgers. Was hast du sonst noch für Aufgaben?
Ja, Ich habe schon verschiedenste Sachen gemacht. Meine Hauptaufgabe ist jetzt, und das passt ja auf meine Herkunft aus der Gastronomie, dass ich jetzt hier seit Jahren im Gastbereich aktiv bin. Ich war ein paar Jahre jetzt auch im Team unserer Gaststätte und jetzt bin ich seit einem guten Jahr voll im Gastbereich des Klosters. Das heißt, ich mache hier vor allem Führungen für Besuchsgruppen und bin auch ganz stark im Bildungsteam in unserem Jugendgästehaus der Oase. Da haben wir ja in der Regel Schuleinkehrtage, also nicht nur unsere eigene Schule hier mit Schüler, Schülerinnen zu Gast, sondern eben viele andere Schulen aus der nahen und weiteren Umgebung, die eben 3 oder 4 oder 5 Tage hier verbringen, so von 14 bis 18 in der Regel. Ja, und mit denen machen wir eben ein außerschulisches Programm. Wir bieten ihnen einfach an, was das Klosterleben ist und was dahinter natürlich im Hintergrund es eigentlich mit dem Christentum auf sich hat, weil mehr und mehr Jugendliche ja von ihrem Elternhaus oder wie auch immer da keine Sozialisierung mehr mitbringen. Aber das finde ich eben auch wunderbar, weil viele Kinder und Jugendliche eben auch eine ganz große Offenheit mitbringen. Und erstmal haben sie natürlich oft noch so Klischees auch vom Kloster und so. Aber wenn sie dann merken, dass es um sie geht und dass wir uns bemühen, dass es ihnen gut geht und dass in jedem von ihnen das Geheimnis Gottes steckt und letztlich auch ein unendliches Lieben und eine Sehnsucht und da das Gewalt in jeder Form nicht weiterhilft und wie man Strategien und auch inneres Heilen fördern kann, falls man da irgendwie gefährdet ist, um da erwachsener zu werden. Ja, kleine und große Botschafter des Friedens in einer Welt zu sein, die eben ja auch verletzt ist. Und das Erlösungsgeschehen Jesu sozusagen einfach in diese Welt tragen. Denn es gibt ja dieses schöne Wort, wir haben seine Arme und seine Füße, um Menschen gut zu behandeln und die Botschaft überall hinzubringen. Ja, genau so.
Die Botschafter des Friedens, die du gerade erwähnt hast, das ist ja dann ganz auf der Linie des neuen Papstes, Leo XIV. Also der hat ja das auch ganz nach vorne gestellt.
Genau. Und passt ja auch, wir haben ja hier eine Friedenskirche, weil der Königsmünster mitten zwischen zwei Weltkriegen oder dem einen 30-jährigen Krieg des letzten Jahrhunderts, nämlich von 14 bis 45, mit dieser Unterbrechung der Weimarer Zeit. Und genau da drin ist ja Königsmünster gegründet worden, geriet dann sofort in die üble Zeit des deutschen Faschismus und die gewaltsame Aufhebung des Klosters. Und Mönche sind im Krieg umgekommen als Soldaten. Und ja, und das nach diesem Zweiten Weltkrieg, und das waren ja zumindest in Europa maßgeblich Christen, die da alle irgendwie mitgemacht haben. Ja, Adolf Hitler war rein formal Katholik, sodass man nach dem Krieg auch in der Theologie zumindest älteren Leute sich gefragt haben, da ist ja wohl sehr, sehr was falsch gelaufen. Obwohl es natürlich auch Christen gab, sogenannte kleine, also ganz einfache Leute wie große, zum Beispiel Bischof von Galen in Münster oder ein Dietrich Bonhoeffer als evangelischer Christ, Theologe oder ein Alfred Delp als Jesuit, die natürlich dagegen gesprochen und agiert haben und es ja teilweise dann auch mit ihrem Leben bezahlt haben, ja, und auch in der Haft noch beispielsweise Dietrich Bonhoeffer, Alfred Delp ganz wunderbare Texte geschrieben haben für die Nachwelt und dass dann eben auch Menschen wie Karl Rahner gesagt haben, nach dem Krieg dann der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, also einer, der etwas von innen her erfährt, weil die Kirche als reine Institution und auch so, wie sie vorher ja auch den Nationalismus teilweise mitgefördert hat, es gab immer Ausnahmen, ja, aber es gab eben auch Leute, die da mit den Radikalinskis geheult haben und auch in der Spur der Gewalt waren. Ja, also Gott mit uns stand ja auch viel auf den Koppelschlössern und ja, ob man Waffen nun segnen kann und muss, Menschen, Soldaten, die kann man segnen, aber ob man Waffen segnen soll, da habe ich doch meine sehr großen Fragezeichen, weil da steht klipp und klar, du sollst nicht töten. Ja. Klipp und klar.
Und das sind also Themen, die ihr in der Oase dann auch ansprecht mit den Kindern und Schülern, den Jugendlichen. Ist denn die Oase nur etwas für Schulklassen oder gibt es da auch andere Angebote?
Nein, da gibt es auch andere Angebote, wobei für die Erwachsenen haben wir das dann mehr in unserem Haus der Stille, weil da ist etwas höherer Komfort, die Zimmer haben alle Nasszellen. Die Oase ist ja ausgesprochen unser Jugendgästehaus, es ist eben so Standard einer Jugendherberge und da haben wir eben den Schwerpunkt für Jugendliche, Oder halt Erwachsene, die es halt etwas preiswerter haben wollen. Oder die Oase ist ja auch Quartier für den Ruhrtal-Radweg, weil halt Radfahrer, die sind meistens nur eine Nacht hier und die gehen dann unter eine Dusche und wir nehmen dann halt auch eine Gemeinschaftsdusche und essen abends und frühstücken morgens gut und sind dann wieder weg. Ja, die halten sich ja jetzt nicht groß auf dem Zimmer auf und so. Das kenne ich ja von mir, wenn ich meine Radtour gemacht habe, genauso. Dann reicht das vollkommen, ja. Aber da, wie gesagt, Jugendliche sind der Schwerpunkt. Aber eben am Wochenende und in den Ferien sind eben immer auch Erwachsene da. Auch teilweise Gruppen, meinetwegen ein Chor, der hier was probt, oder auch ein Pfarrgemeinderat oder eine Familie, die irgendwie einen Ausflug machen will oder Wandertage im Sauerland. Und ja, die wollen es dann nicht so teuer haben, dann sind sie halt in der Oase. Genau.
Ja. Jetzt hast du Ruhrtal-Radweg und Wandern erwähnt. Vorhin hast du ja auch schon mal erzählt, dass das Wandern eigentlich dazu beigetragen hat, dass du überhaupt ins Kloster eingetreten bist. Das ist ja auch etwas, was du mit großer Begeisterung immer noch machst und auch gestaltest. Ja. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja zumindest mitgearbeitet an einem sehr wichtigen Wanderweg zwischen Eschede und Bestwig. Was hat es denn damit auf sich?
Mit diesem Klosterweg? Mhm. Und mit dem Wandern ganz allgemein.
Ja, vor allem mit dem Klosterweg.
Mit dem Klosterweg, ja. Ja, die Initiative ist von dem Bergkloster ausgegangen, und zwar von dem Ulrich Bock. Der war da Pressemann und für Werbung und so weiter. Jetzt hat er eine andere Aufgabe, aber Ulrich Bock ist immer noch dabei. Der hat in den Alpen zwischen zwei ehemaligen Klöstern, irgendwo da, ich weiß nicht genau wo, so einen Weg mit so verschiedenen Impulsen kennengelernt in seinen Ferien und den gewandert. Und dann hat er gesagt, im Sauerland, ich arbeite ja bei den Schwestern im Bergkloster und hier in Meschede gibt es auch die Benediktiner. Da könnte man doch mal fragen und die Idee entwickeln, ob wir zwischen diesen beiden aktiven Klöstern und das Interessante eben einmal Männer, einmal Frauen, auch so einen Wanderweg entwickeln. Ja, und dann wurde das von unseren Oberen sehr positiv beschieden sozusagen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, sind als Projektgruppe, das waren drei Schwestern im Bergkloster, zwei Brüder von hier und der Ulrich Bock, mal verschiedene Varianten abgegangen, hatten die dann relativ klar und haben geguckt, was liegt da so am Weg. Und ich sag mal jetzt erlaubt, nicht nur so frommes Zeug, in Anführungszeichen, also irgendwelche Bildstöcke oder Kreuze, sondern zum Beispiel eine Stromleitung oder das Gehen über eine Autobahnbrücke oder über einen Eisenbahnübergang oder an einer Quelle. Oder hier oberhalb des Soldatenfriedhofs, ja, gibt ja hier bei Meschede den großen Soldatenfriedhof im Zweiten Weltkrieg. Also, oder hier mit Blick auf die Moschee. Hier in Meschede gibt es ja eine neue, relativ große Moschee. Und da haben wir uns dann zu verschiedenen Gedanken und Impulsen verleiten lassen, sodass jetzt ein sehr vielfältiger Weg mit insgesamt 19 Stationen auf zwei Routen entstanden ist. Und www.klosterweg.de ist die Internetpräsenz. Da kann man sich alles auch abrufen und man kann eben bei uns oder bei den Schwestern im Bergkloster übernachten. Beide Routen sind jeweils etwa 16 Kilometer lang. Das ist also eine wunderbare Tageswanderung-Etappe. Und man kann aber zwischendurch auch mit ÖPNV, mit Bus und Bahn das irgendwie kombinieren oder nur Teile gehen. Das heißt, das ist einfach ein Angebot, eine zeitgenössische Form des Pilgerns so zu entwickeln und nicht gleich mit so etwas sehr Frommem, sage ich mal. Das ist auch okay, aber für viele unserer Zeitgenossen haben die ja so zu diesen sehr kirchlichen Dingen jetzt von ihrer Kindheit oder Jugend oder so nicht irgendwie eine Beziehung zu, oder sie haben sich verloren, dann eben mit so eher in Anführungszeichen weltlichen Dingen zu kommen. Aber die Mystiker sagen ja, Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Also heißt das, dass wir Gott eben auch in der Wirklichkeit begegnen und eben allem, was uns so auf dem Weg halt sozusagen entgegenkommt und damit eben auch zum Nachdenken, zum Nachsinnen oder auch zur Einladung, ja, auch das Evangelium und die Christusbotschaft neu zu entdecken. Ja, also, ja, genau. Also einfach mit offeneren Augen und Sinnen auch durch die Landschaft zu gehen. Wir empfehlen zum Beispiel auch an einem Stück, da ist es sehr ruhig, da ist keine Straße, auch im Schweigen zu gehen, um einfach mal mehr in die Erfahrung des Hörens zu kommen. Und auch als Gruppe meinetwegen kann man schweigen, wenn man das halt vorher vereinbart und so, dann ist das auch nicht irgendwie peinlich oder so. Auch den anderen einfach mal zu hören, wie er atmet und wie die Schuhe so laufen. Und ja, man ist dann schon vielleicht 10 Kilometer gelaufen und merkt dann erst plötzlich, oh, da singen ja auch noch Vögel und es rauscht in den Blättern oder macht auch einer da gerade mit so einem Flugzeug irgendwie so einen Lärm da oben oder ganz egal was. Also es dient einfach der Öffnung und der Sensibilisierung. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen.
Ja, da merkt man ja, was hier für eine Spannbreite von Möglichkeiten habt, Dinge zu erleben, die natürlich etwas mit dem Christentum, natürlich was mit Spiritualität, aber nicht zwingend damit zu tun haben. Und wie offen eigentlich die Angebote rund um das Kloster Königsmünster für alle möglichen Leute sind.
So ein etwas flotter Spruch von mir, aber der gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich sage gerne, es gibt so viele Religionen, wie es Menschen gibt. Und katholisch kann ich auch nur noch in dem Sinne verstehen, wie es das Wort aus dem Griechischen meint, nämlich allumfassend. Also all im Sinne von jeden und jedes umfassend. Ja? Und römisch-katholisch ist ein Teil davon. Das ist nicht ganz unbedeutend. Auch die Institution ist nicht unbedeutend als Kirche. Aber die eigentliche Kirche ist eben die mystische oder die geht so weit, wie der Himmel ist. Ja? Und Jesus war Jude bis zum Ende und er hat das Judentum universal geöffnet und geweitet. Ja? Also Jesus war eben ein universaler Mensch und der Christus bei uns in der Kirche, der trägt ja nicht umsonst oben in seiner Krone ein Stück Stein aus dem Universum, ja, was irgendwann mal auf unsere Erde geplumpst ist. Ja? Um eben auszudrücken, es ist so offen und weit, wie der Himmel ist, in dem wir Tag und Nacht schauen können. Ja.
Nun ist die katholische Kirche ja durchaus eine sehr weltumspannende Kirche geworden mit 1,4 Milliarden Mitgliedern, glaube ich, die größte Institution oder größte Gemeinschaft der Welt überhaupt. Und was ich sehr spannend finde, man redet ja in Deutschland immer von Verlust von Kirchenmitgliedern und dass es irgendwie immer weniger werden. Aber wenn man sich die Zahlen weltweit mal genau anschaut, die erstaunliche Zahl von 38.000 Menschen kommen jeden Tag dazu. Also es gibt, glaube ich, keine andere Gemeinschaft, die so schnell wächst wie die katholische Kirche. Das finde ich also sehr beeindruckend.
Ja. Für mich ist, ich kann bei manchem auch verstehen, der aus der Kirche austritt, weil, das ist salopp gesagt, das Bodenpersonal macht eben auch Fehler. Und schon mal gibt es auch sehr skurrile Sachen von Ausgrenzung oder Abwertung von, ja, ich bin auch, sage ich auch ganz offen, nicht damit einverstanden, dass eben die Frauen noch viele Rechte oder auch, dass sie die Weiheämter nicht zustehen und so weiter, ja. Oder auch bei uns in der benediktinischen Familie habe ich die Tage noch eine Erfahrung gemacht, dass eben die Frauen längst nicht vollkommen gleichberechtigt sind. Aber da gibt es jetzt richtig einen Schub und eine Entwicklung nach vorne oder die Ausgrenzung von Menschen, die eben nicht heteronormativ lieben, ja. Die ganze queere Gemeinde wird offiziellerweise immer noch nicht als vollkommen gleichwürdig deren Art und Weise zu lieben. Und das ist, ich kann mir einen Gott, gerade der durch Jesus Christus unüberbietbar und endgültig sich offenbart hat, alles, was ich da lese und höre oder was mir Menschen von ihm erzählt haben, geht einfach nicht in meinen Kopf und noch weniger in mein Herz, dass der irgendwelche Menschen da in irgendeiner Form abwerten würde. Nein, sondern Jesus sagt ja auch selbst einander lieben, da steckt ja schon das Anderssein drin und die Vielfalt und die Buntheit. Ja. Das heißt ja nicht, dass wir dazu eingeladen werden, laissez-faire, ja, überhaupt nicht. Aber das Hauptwort ist eben, dann wird das Evangelium im Grunde ganz einfach, sein lassen, weil Gott eben mit jedem Geschöpf sozusagen und mit jedem Menschen und letztlich auch mit jedem Grashalm und mit jedem Floh sozusagen seine Idee und seinen Lebenswillen oder sein Lieben ausdrückt, ja. Also wir sind sozusagen alle in Materie gegossene und durch Milliarden Atome gestaltete Liebe Gottes, ja. Das ist dieser mystische Ansatz, ja. Und ich glaube, das waren ja auch die Mystiker, waren ja auch mit die lebendigsten Menschen, die auch ja von innen her gebrannt haben, ja. Und eben ja eine Energie ist durch die hindurchgeflossen, die dann auch wiederum viele andere Menschen überzeugt hat, also Meister Eckhart oder eine Therese von Avila, und die gibt es heute genauso und die gibt es auch, ohne dass sie sich so nennen. Ja, es gibt ja auch Theologen, die haben immer schon gesagt, das ist Missa sine nomine, das heißt, da findet Messe, Gottesdienst statt, ohne dass es so genannt wird. Ja, also überall, wo Menschen ihr Herz öffnen und schlicht und einfach etwas mit anderen Menschen teilen, und das tun wir ja in der Messe mit Brot und Wein, mit den Menschen, die da sind, und alle sind eingeladen. Ja.
Wie siehst du denn die Zukunft einmal eurer klösterlichen Gemeinschaft? Also habt ihr Nachwuchs? Wie siehst du die Zukunft der Kirche jetzt unter einem neuen Papst?
Ja, also die Kirche ist ja nun ungemein vielschichtig und wir sind ja als Benediktiner, wir gehören so einer Gruppe an hier in Meschede, die weltweit haben wir im Klöster und da erleben wir natürlich auch die ganze weltkirchliche Buntheit unserer Brüder in Afrika und in Asien und in Amerika. Da gibt es ja unterschiedliche Themen und Probleme und Aufgaben. Also die Klöster in Afrika, die wachsen enorm. Das heißt, die haben eher das Problem, dass sie zu schnell, Problem in Anführungszeichen, dass sie zu schnell wachsen und man muss ja auch den Alltag dann irgendwie organisieren und Strukturen, gute Strukturen einführen oder so. Hier wir so insgesamt auf der Nordhalbkugel und auch hier in Deutschland, wir schrumpfen eher zahlenmäßig. Vielleicht wachsen wir ja an Qualität. Das könnte ja sein. Ja, es muss ja nicht immer nur ein zahlenmäßiges Wachstum sein, sondern es kann ja auch ein Wachsen an Qualität sein. Es gibt ja auch dieses wunderschöne Wort, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja, und dieses Jesuswort, wo zwei oder drei in meinem Namen sind, bin ich mitten unter ihnen. Ja, man muss nicht 50, 60 oder 5000 sein, sondern auch eben aus was Kleinem kann sich was Neues ergeben. Und ich glaube, wir hier in Europa und so in der sogenannten alten Welt im Abendland, wir tragen natürlich auch die Last einer auch belasteten Kirchengeschichte mit uns. Also Traditionen, also Dinge, die irgendwann mal eingeführt wurden und die aber heute dann gar nicht mehr so sinnvoll sind. Also da gibt es eben immer auch so eine Ballast, das ist wie eine Archäologie. Ja, da sammelt sich dann so manche Schutzschicht möglicherweise irgendwie oben drüber. Und da muss man dazwischendurch, wie es ja in der römisch-katholischen Kirche vor 60 Jahren das Zweite Vatikanische Konzil gemacht hat, indem es da doch wichtige Reformen gebracht hat. Und Johannes der 23., der das Konzil einberufen hat, hat dieses wunderbare Wort geprägt von der Ecclesia semper reformanda, also eine Kirche, die immer neu sich in Form Reforma bringen muss, damit sie, wie wir das ja auch so salopp sagen, ich bin in Form, ja, weil ich die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft Christi braucht eben immer ein Gefäß. Und die Frage ist, wie gestalten wir dieses Gefäß, dass die Menschen, wir am liebsten davon essen oder trinken oder es wahrnehmen. Ja? Und der Abt, der damals hier mit den Brüdern verantwortlich war für unsere moderne Abteikirche, der hat auch gesagt, zu dieser Form, zu der sich damals die Brüder sehr mutig entschieden haben, es ist eine Umbruchskirche. Ja? Die Kirche der Zukunft hat ihre Form noch nicht gefunden. Und einer unserer Brüder aus der Schweiz, der war dort auch mal Abt, Martin Werlen, war neulich bei uns und hat ganz stark für das Bild der Baustelle gesprochen, ja, und geworben. Ja, wir verbinden mit Baustelle eher etwas Lähmendes, da muss man warten an der Ampel und so weiter. Aber der sagt, eigentlich ist das ganze Leben Baustelle. Ja, in unserem Körper alle 7 Jahre erneuern sich alle Zellen neu. Jede Nacht wird Gift aus unserem Gehirn verarbeitet und abtransportiert. Ja. Also das finde ich sehr positiv, weil Baustelle ist ein Ort von Kreativität und gerade junge Menschen können da ihre Ideen einbringen und von Spontanität und Überraschungen und so. Ja. Also gerade gegen so etwas wie Bequemlichkeit und haben wir immer schon gemacht und so. Ja, hat sich Kirche ja auch oft schwer getan, den guten Streit, ja, also die Auseinandersetzung. Und Jesus sagt ja auch, ich bin eben auch gekommen zu bringen das Schwert. Also das Evangelium ist nicht harmlos, ja. Wir dürfen und sollen und müssen uns streiten. Manche Lösung wird nur im Streit geboren. Entscheidend ist nur, dass der Streit eben fair ist, dass der Streit eben respektiert die Würde des anderen und seine Existenz und eben nicht wie es dann Radikalos machen, die dann im Grunde sagen, ich will, dass du weg bist, ja, und dein Leben vernichten, ja, einfach weil sie nur ihr Ding dann durchsetzen. Und das ist dann bin ich einfach in der Spur der Gewalt. Und das Evangelium in Kurzform ist keine Gewalt. Ganz einfach. Da wird es wirklich einfach.
Ja, trotz dieser Stelle, die du gerade zitiert hast, mit dem Schwert, das er bringt, ist es aber ihnen ja nicht das physische Schwert, das dann den Tod bringt, wenn ich das richtig verstehe.
Nein. Nein, genau. Es ist die Auseinandersetzung, und da gibt es ja dieses, wenn man das mal ganz wörtlich und räumlich sieht, einer meiner Brüder sagte mal, Nur der kann sich neu begegnen, der sich auch auseinandersetzt. Oder im Konflikt eben auch zu lernen, den Raum, die Distanz zwischen sich lieben zu lernen, ja. Und natürlich vielleicht noch vor Sonnenuntergang zu sagen, wir sind da jetzt nicht einig, aber wir bleiben dran, wir reden morgen noch mal drüber, ja. Oder ich mache weiter das Angebot, ja. Das und manches braucht vielleicht auch Zeit, ja. Aber wir haben eben auch in den Klöstern und in der Kirche eben auch eine Gehorsamsstruktur gehabt, die eben sehr von oben runterging, obwohl das gar nicht Benedikt entspricht. Also Benedikt schreibt schon in seiner Regel, die jetzt 1500 Jahre alt ist, vom gegenseitigen Gehorsam. Und das hat viel mehr mit Hören zu tun, also mit Einfühlen, was möchte der andere, wie geht's dem anderen, ja. Und eben letztlich geht es darum, im Hören ja den Willen Gottes sozusagen für mich und für den anderen und auch gemeinschaftlich umzusetzen. Und der dann ein Abt oder ein Bischof ist oder meinetwegen auch ein Pfarrer oder auch Familien, Eltern, Vater und so weiter, das eben zu diese Prozesse zu ermöglichen, ja, und dann möglicherweise auch zu bündeln, ja, und dafür zu sorgen, dass es fair zugeht und dass eben nicht das Recht des Stärkeren gilt, ja, sondern das, und das sagt Benedikt ja auch, dass da vor 1500 Jahren, dass immer wenn etwas Wichtiges im Kloster zu beraten ist, soll der Abt eben alle zusammenrufen und er soll vor allem die Jüngeren hören, weil die sich vielleicht noch nicht so trauen, was zu sagen, ja. Oder man könnte auch sagen, die Stilleren, ja, weil stille Wasser gründen tief, ja. Die ihr Wort machen, die hört man schon immer, im Alltag auch, ja. Aber die anderen, die haben dann auch eine Qualität beizutragen, ja. Es ist also da ein sehr feinfühliges und vielschichtiges Geschehen und eben sehr horizontal, ja, gar nicht von oben runter. Und die deutsche Kirche gar führend hat das ja jetzt auch versucht, mit dem synodalen Weg auch weltkirchlich einzuleiten. Und jetzt können wir das auch im großen Horizont aufmachen. Ich glaube schon, dass das ist die Zukunft. Anders hat die Kirche in Deutschland und vielleicht auch auf der Welt insgesamt keine Zukunft. Das ist der Weg, also wirklich das Volk Gottes stärker und auch ins Zentrum zu stellen. Denn das Volk Gottes ist jetzt wieder mystisch gesprochen der Leib Christi, ja. Und darin natürlich die Strukturen von Bischöfen und bis hin zum Papst und auch die Klosterstrukturen und so weiter, die sind alle gut da drin, aber sie sind eben da mittendrin und es ist nicht hierarchisch von oben nach unten, sondern es ist ein Miteinander, ja, auf Augenhöhe sozusagen. Darum sind ja auch hier bei uns die vor 60 Jahren die Plätze der Mönche eben mit an die tiefste Stelle in der Kirche gezogen, eben in den Gemeinderaum hinein, ja. Mönche sind Brüder oder Geschwister, wie die alle anderen Menschen, die bei uns zu Gast sind, genauso. Ne?
Ja, jetzt haben wir ausgehend von einem einzelnen Foto, das wir gemacht haben, das in der Ausstellung hängt, auf einmal einen ganz weiten, wunderbaren Bogen eigentlich geschlagen in das, in dein Gedankengut, in das benediktinische Gedankengut, in die Zukunft der Kirche. Ich denke, dass gerade wie du auf dem Foto hereinkommst, das ist wie so eine Einladung, da mal dran zu partizipieren. Und gibt es noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Also es kann natürlich sein, das fällt mir gerade noch spontan ein, dass einem der Weihrauch irgendwie nicht bekommt. Aber oft, das habe ich mittlerweile raus, ist das so, weil die Leute als Kinder oder als Messdiener da irgendwie vielleicht was abhaben, gekriegt haben oder so. Also wir nehmen hier nur naturreinen Weihrauch. Von daher, und man darf natürlich auch jeden Gottesdienst verlassen. Muss man nicht gerade mit Türknall machen. Das geht auch bei uns schon gar nicht. Also wenn einem das da nicht behagt oder so, dann darf man natürlich auch wieder an die frische Luft gehen. Das fiel mir gerade noch ganz spontan ein.
Ja, das gilt für den Weihrauch, das gilt sicherlich auch für alle Gedanken, die man mitnimmt, wenn es einem nicht behagt, dann richtig. Eben nicht. Es ist halt eine ganz offene Angelegenheit, genau. Eigentlich ein Angebot für alle.
Genau.
Ja, lieber Anno, ich danke dir ganz herzlich für die wirklich tollen Gedanken und Ideen und Überlegungen, die du heute mit uns geteilt hast. Und
ich danke.
Dann wünsche ich noch eine wirklich gute Zeit und freue mich, wenn wir wieder mal an dieser Stelle hier entsprechende Gespräche führen. Das wird ja sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei uns im Wollcast-Studio warst. Vielen Dank.
Ja, sehr schön. Vielen Dank auch. Freue mich drauf.
Und vielen Dank auch an alle Hörer, die die Geduld hatten, uns heute über eine Stunde lang zuzuhören. Das wird nicht der letzte Beitrag, der letzte Audiobeitrag von Kapp ist kompakt sein. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar mehr Leute dazwischen. Unter anderem als nächstes werden wir mit der Opernsängerin Madeleine Schari-Wulff hier sprechen. Wir werden aber noch weitere Menschen kennenlernen. Und das könnte auch durchaus immer wieder mal vorkommen, denn nicht nur bei dieser Ausstellung Machen steckt mehr hinter den Bildern, als die Oberfläche zeigt. Ganz häufig stecken eben ganz spannende Geschichten, ganz spannende Menschen hinter dem, was ich fotografieren darf. Und das möchte ich natürlich Sie hier auch miterleben lassen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Mein Name ist Klaus-Peter Kappest und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder bei Kappest Kompakt.